SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Michael Theurer ist der FDP-Landesvorsitzende in Baden-Württemberg seit 2013. Er ist der Spitzenkandidat seiner Partei für die Bundestagswahl am Sonntag. Heute Vormittag ist er da. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Heim. Guten Morgen.
Herr Theurer, zwei Bemerkungen zum Einstieg. Erstens, wir streamen live. Zweitens, wer Fragen an Sie hat, der kann sie stellen, entweder per Mail ins Studio oder als WhatsApp. Ansonsten, 4 Tage vor der Wahl, die letzten Umfragen sehen die FDP, wenn ich es richtig interpretiert habe, stabil bei 11%. Wenn es dabei bleiben würde, wären Sie zufrieden?
Das wäre auf jeden Fall besser als beim letzten Mal. Und wenn ich mir die Umfragewerte noch vor einem Jahr angucke, sind wir deutlich im Aufwind. Es gibt ja auch Umfragen, die uns deutlich stärker sehen, bei bundesweit 12%. Und da müssten wir ja in Baden-Württemberg dann schon 15% holen.
Wobei mir aufgefallen ist, dass mit dem Aufwind, also ich hatte am Montag Herrn Rieksinger, der hat seine Partei jetzt auch, die Linke, in den letzten Tagen im Aufwind gesehen oder gespürt. Söder, Laschet sagen auch, die Union sei im Aufwind. Und wenn die FDP jetzt auch noch im Aufwind ist, dann geht's mathematisch nicht mehr aus.
Naja, es gibt ja in den Umfragen auch noch sehr viele Sonstige, wo ich sage, da ist jede Stimme verloren. Und wir werben natürlich bis zur letzten Minute um eine Stimme und für die FDP. Aber kurzum, vor einem Jahr waren die Umfragewerte noch bei 5%. Dann haben wir in Baden-Württemberg mit 10,5% ein exzellentes Landtagswahlergebnis hingelegt und uns den Wiederaufstieg erkämpft. Aha. Und seitdem haben wir die Widerstandslinie nach oben, wie man an der Börse sagen würde, durchbrochen und sind auch bundesweit zweistellig.
Die FDP-Spitze ist, wenn ich es richtig sehe, mehrheitlich für Laschet als Kanzler. Sie auch?
Also ich habe Armin Laschet persönlich kennengelernt, natürlich auch Olaf Scholz. Wir schätzen Armin Laschet für die gute Zusammenarbeit in einer sehr gut funktionierenden schwarz-gelben Koalition in NRW, wo wir zum Beispiel den Entfesselungspakt auch auf die Schiene gekriegt haben. Das wollen wir ja auch im Bund machen.
Reicht das für oder ist das übertragbar 1:1 dann auch auf eine mögliche Koalition in Berlin?
Entscheidend ist doch bei dieser Wahl, lässt sich taktisch kein Kanzler von den Bürgerinnen und Bürgern wählen. Die Bürger entscheiden über das Parlament und hier hat die FDP alle Chancen, so stark zu werden, dass wir für eine Regierungsbildung gebraucht werden und dann unsere Inhalte, den Dreiklang entlasten, entfesseln, investieren, auch in die Tat umsetzen können.
Gut, die Inhalte sind das eine, die handelnden Personen das andere. Um nochmal bei Laschet zu bleiben, wenn man sich die Umfragewerte für Laschet anguckt, hat die FDP da nicht ein Stück weit aufs falsche Pferd gesetzt?
Also wir setzen ja nicht auf Armin Laschet, sondern auf Christian Lindner und unser Team und fahren gut damit. Wir können nur sagen, Armin Laschet ist ein verlässlicher Koalitionspartner. Er hatte es schwer. Die Union hat sich ja nicht leicht gemacht. Der Kampf Merz, Laschet, Röttgen um den Parteivorsitz, dann die Querschüsse aus Bayern. Aber wir kümmern uns jetzt da weniger um die Schwäche der CDU, sondern wir wollen so stark werden als Anwalt der sozialen Marktwirtschaft und der Freiheitsrechte wie irgend möglich.
Das ist schon klar. Nur mit 11% kann man mathematisch gesehen nicht mit sich selbst koalieren.
Ja, das natürlich nicht. Also, dass wir weit von der absoluten Mehrheit noch entfernt sind, das merken wir. Vor 3 Monaten sah es kurz so aus, als ob es eine schwarz-gelbe Mehrheit geben könnte. Dann hat Armin Laschet den Wahlkampf eingestellt. Das Ergebnis sehen wir jetzt. Und jetzt gibt es viele Möglichkeiten. Aber entscheidend in dem Zusammenhang ist doch, dass die FDP so stark wird, dass es keine rot-rot-grüne Mehrheit gibt. Und dann sind wir zu Gesprächen über eine Regierungsbildung bereit. Da haben wir eine Präferenz, das wäre Jamaika, aber wir schließen auch eine Zusammenarbeit mit anderen demokratischen Parteien nicht aus.
Präzise gesagt mit der SPD unter Führung von Olaf Scholz. Das wäre die zweite Option, die sogenannte Ampel, korrekt?
Das ist korrekt, wobei natürlich bei der SPD sich die Frage stellt, Herr Scholz vertritt ja einen Kurs, der mit dem Rest der SPD wenig zu tun hat. Wer dann da den Ton angibt, ist es Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans, Kevin Kühnert oder Olaf Scholz.
Da wage ich mal die Prognose, dass wenn Scholz die SPD letztlich ins Ziel führt als stärkste Partei, er auch der stärkste Mann bleiben wird. Oder würden Sie da widersprechen?
Also Koalitionsgespräche werden von den Parteien und den Parteivorsitzenden geführt. Das ist die große Frage, die Berlin beschäftigt. Ich kann für die FDP jedenfalls sagen, weil ich als Landesvorsitzender ja hier im Land Baden-Württemberg die Regierungsverhandlungen mit Winfried Kretschmann geführt habe, wir bleiben standhaft. Winfried Kretschmann sagte ja zu uns, die FDP sei der schwierigere Partner gewesen. Er sagte, die FDP sei teurer gewesen und das habe ich im doppelten Wortsinne als Kompliment aufgefasst.
Ansonsten, Sie waren schon mal mal bei uns 2017. Wir haben mal rausgesucht, welche Forderungen Sie damals erhoben haben. Und Punkt 1, da kriegen Sie 100% Zustimmung, übrigens heute noch, mehr Digitalisierung an den Schulen. Das wollen alle. Sie auch.
Ja, wir haben damals plakatiert Digital First, Bedenken Second. Wir haben aber in der Corona-Pandemie gesehen, dass Deutschland halt nicht so gut aufgestellt war. Gestern in einer Veranstaltung sagte mir ein Mann aus Schweden, dort haben alle Kinder schon lange ein iPad oder ein Laptop. In Dänemark auch, die konnten innerhalb von Minuten umstellen auf den Digitalunterricht. Bei uns war das schwieriger.
Ansonsten, was den Mindestlohn angeht, haben Sie 2017 gesagt, Sie sind dagegen. Gilt das noch?
Wir haben beim gesetzlichen Mindestlohn den Frieden mit der Mindestlohnkommission gemacht, weil da die Tarifpartner drin sitzen und Experten. Dabei soll es bleiben. Wo wir nach wie vor dagegen sind, ist, dass der Mindestlohn ins parteipolitische Gezänk gezogen wird, weil wir einen Überbietungswettbewerb befürchten, der dann der Situation auf dem Arbeitsmarkt mit den regionalen Differenzen nicht gerecht wird.
Wobei, wenn ich es richtig sehe, alle Umfragen weisen aus, dass eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung für den Mindestlohn ist.
Also, dass es da eine Lohnuntergrenze geben muss, ist ja in Ordnung. Aber wir setzen auf die Tarifpartner und auf regionale Differenzierungen. Wir halten nichts davon, dass eben eine Partei sagt 11 Euro und die nächste 12 und dann wieder ein Überbietungswettbewerb stattfindet. Denn ein zu hoher Mindestlohn führt ja dazu, dass in diesen Bereichen Arbeit in den Schwarzmarktbereich abgedrängt wird. Und das wäre falsch.
2017 waren Sie für Steuererleichterungen. Sind Sie das 2021 trotz Corona immer noch?
Gerade wegen Corona, wir erleben ja, dass viele Mittelständler mit dem Rücken zur Wand stehen, der stationäre Einzelhandel, die Veranstaltungsbranche, Künstlerinnen und Künstler, aber auch Hotellerie und Gastronomie. Vor dem Hintergrund sagen wir, entlasten, entfesseln, investieren. Also wir wollen den Soli komplett abschaffen und eine Erleichterung bei der Einkommens- und Körperschaftssteuer.
Wirtschaft, Finanzen, Steuern werden wir in der zweiten Stunde, weil auch jetzt schon sehr viele Hörerfragen diesbezüglich aufgelaufen sind, noch etwas ausführlicher behandeln. Noch eine letzte Forderung aus dem Jahr 2017. Sie waren gegen Einsätze der Bundeswehr im Landesinneren. Jetzt nach dieser Flutkatastrophe, sind Sie immer noch der Meinung, die Bundeswehr solle, wenn man sie denn braucht, nicht helfen können?
Also die Forderung, die damals ja von der Großen Koalition erhoben wurde, war, dass das generalisiert wird, dass die Bundeswehr eingesetzt wird gegen eine Anforderung durch zivile Behörden. Im Katastrophenfall habe ich nichts, aber es ist begründungspflichtig, wenn die Bundeswehr im Innern eingesetzt wird. Sie gilt für die Landesverteidigung und das sollte auch so bleiben. Aber gut ist natürlich bei Hochwasser, dass die Bundeswehr eingesetzt werden kann, wenn die Landratsämter, die Landesregierung sie anfordern.
Wenn ich Sie jetzt richtig interpretiert habe, die letzten 3-4 Minuten, dann kommt es mir so vor, als sei die FDP doch durchaus flexibel bei möglichen Koalitionsverhandlungen. Ist das eine wesentliche Lehre aus dem dramatischen Scheitern der Jamaika-Geschichte von 2017?
Also wir waren konsequent bei Jamaika und man hat uns ja früher immer vorgeworfen, dass wir in jede Regierung gehen würden, um der Posten willen. Wir haben deutlich gemacht bei Jamaika, aber auch hier in Baden-Württemberg bei der Regierungsbildung, dass wir zu unseren inhaltlichen Forderungen stehen und nur in eine Regierung gehen, wenn wir auch wesentliche Inhalte umsetzen können. Gleichwohl in einem 7-Parteien-Parlament müssen alle Parteien des demokratischen Verfassungsbogens miteinander gesprächs- und dem Grunde nach auch koalitionsfähig sein.
Ändert aber nichts dran, dass viele Menschen, viele Wählerinnen und Wähler Ihnen, der FDP, diese Jamaika-Nummer sehr lange übel genommen haben.
Naja, sie hätten es uns aber auch übel genommen, wenn wir unsere Inhalte, etwa die Steuersenkung, nicht durchgesetzt hätten.
Gut, dann kann man wiederum argumentieren, dann haben Sie einfach schlecht verhandelt damals.
Naja, es war nicht einfach, aber wir sehen ja, da wo wir in der Landesregierung sind, ist man zum Beispiel ohne landesweite Ausgangssperren ausgekommen und hatte trotzdem geringere Infektionszahlen. Also der Wert der Freiheit, der ist vielen Menschen, glaube ich, gerade in der Corona-Pandemie deutlich vor Augen geführt worden.
Herr Theurer, Sie waren, ich glaube, insgesamt 8 Jahre Europaabgeordneter bis zum Jahr 2017, dann der Wechsel in den Bundestag. Diese Zeit in Brüssel, dieses Modell und dieses Projekt Europa, ist das bei Ihnen auch verbunden mit so einer bestimmten emotionalen Anhänglichkeit auch?
Auf jeden Fall. Die europäische Integration ist ja der Garant für Frieden und Wohlstand in Europa. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Konflikte weltweit zum Beispiel um Grenzverläufe geführt werden, dann ist die Situation, dass bei uns Grenzen durchlässig sind und damit unwichtig sind, immer noch für mich die größte Errungenschaft. Und in Corona haben wir gesehen, was passiert, wenn Grenzen geschlossen werden. Für Berufspendler, aber vor allen Dingen auch für die Lieferketten. Kilometerlange Staus von Lastwagen haben dazu geführt, dass bei uns eben Versorgungsengpässe aufgetreten sind.
Gleichwohl ist Europa in ziemlich schwerem Fahrwasser und die Akzeptanz von Europa scheint mir auch nicht besonders hoch zu sein, bedingt durch Geschichten, die in Ungarn und Polen passiert sind. Vielleicht auch durch etwas, was die AfD ja mal auf den Punkt gebracht hat, wenn man aus Europa, wenn wir als Deutsche aus Europa austreten würden, würden wir unfassbar viel Geld sparen.
Wir würden überhaupt kein Geld sparen, denn wir hätten die Vorteile des Binnenmarktes nicht. Man kann nicht glauben, dass man aus der Einigung Europas aussteigt und dann alle Vorteile hat, ohne mitzufinanzieren an den Institutionen. Die Zentrifugalkräfte, da haben Sie recht, die sind massiv, aber der Rückfall in nationale Egoismen, der würde wirklich Krieg und Krise zurückbringen. Ich glaube eher, dass wir uns mal klar machen müssen, wir sind in einem Systemwettbewerb, zum Beispiel mit Russland und China, autoritären Staaten, und die Chinesen mit ihrer Road and Belt Initiative, also der neuen Seidenstraße, haben ja versucht, Europa auseinander zu dividieren. Also es wird große Anstrengungen in Zukunft bedürfen, dieses Europa zusammenzuhalten.
Dann passieren aber Sachen wie, um nochmal die beiden Länder zu nennen, Ungarn und Polen, antidemokratische Tendenzen in beiden Ländern, und gleichwohl fließen üppige Subventionsgelder nach Ungarn und nach Polen. Warum eigentlich?
Diese Frage haben wir ja auch gestellt als Freie Demokraten, und wir haben ja den Rechtsstaatsmechanismus auf europäischer Ebene gefordert und haben auch gefordert, dass die Stimmrechte zum Beispiel von Ungarn ausgesetzt werden. Dies hat leider die christdemokratische Fraktion verhindert. Herr Orban ist ja oder war jedenfalls Mitglied eben bei den Christdemokraten. Wir verstehen das Ganze nicht, aber wenn Sie Europa anschauen, auch zum Beispiel Le Pen, die Nationalisten in Frankreich, dann sehen Sie, dass die These, die bei uns manche vertreten haben, es könnte keinen Rückfall in übersteigerten Nationalismus geben, falsch ist. Ich glaube, dass sich die liberale Demokratie eben jeden Tag neu bewähren muss. Und es ist gut, dass wir uns einfach an unserer eigenen Geschichte da auch orientieren und sagen, wenn wir nicht als Demokraten kämpfen für die Stabilität der Demokratie, dann kann es auch schnell in Extreme wieder umkippen.
Wenn Sie Frau Le Pen ansprechen, angenommen, sie wird im kommenden Jahr die neue Präsidentin in Frankreich, ist die Europäische Union dann tot?
Dann sind wir in jedem Fall in außerordentlich schwerem Fahrwasser. Wir merken ja schon, wie schwierig es mit der Kaczynski- und Orbán-Regierung in Polen und Ungarn ist. Und umso wichtiger ist es, dass die Pro-Europäer und die Demokraten in allen europäischen Ländern gemeinsam arbeiten, um zum Beispiel den Corona-Schock positiv in einen Wachstumspfad umzuwenden.
Wenn Sie es ansprechen, Corona, darf ich Sie ganz persönlich, Herr Theurer, fragen, ob Sie Corona geimpft sind?
Ja klar, ich habe den erstmöglichen Termin, wo ich von der Priorität dran war, genutzt und wurde zweimal geimpft, in dem Fall mit BioNTech-Impfstoff.
War es eine schwierige Entscheidung für Sie persönlich?
Überhaupt nicht. Ich bin Arzt- und Apothekersohn und wir sind schon als Kinder geimpft worden. Ich lasse mich auch regelmäßig gegen Grippe impfen. Ich halte das auch für notwendig, denn der Impfstoff ist das beste Mittel, das wir im Moment gegen die Pandemie haben. Und diejenigen, die sich impfen lassen können, sollten sich impfen lassen. Es gibt natürlich Menschen, die gesundheitliche Vorerkrankungen haben. Und für die müssen wir ja die anderen dann eben uns auch impfen lassen.
Jetzt gibt es aber Menschen, die aus bestimmten Gründen, nicht unbedingt aus gesundheitlichen, sondern aus anderen politischen, gesellschaftlichen Gründen, sagen, wir lassen uns nicht impfen. Nehmen die ihnen zustehenden Freiheitsrechte damit wahr oder verhalten sie sich rücksichtslos?
Also wir werben ganz aktiv fürs Impfen. Ich habe in meinem Wahlkreis Karlsruhe nicht nur einen Infostand der FDP gemacht, sondern einen Infostand. Da hat ein Arzt vor Ort geimpft. Das heißt, wir sind voll dafür, dass eben auch mehr geworben wird. Auch Prominente, etwa auch Influencer aus Social Media, sollten da gewonnen werden. Aber wir sind gegen eine Impfpflicht. Wir sind ein freies Land und gut gefahren in der Vergangenheit, dass die Menschen das mit dem Arzt, der Ärztin ihres Vertrauens besprechen. Und ich halte jetzt auch nichts davon, wenn man praktisch Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht impfen lassen wollen, öffentlich an den Pranger stellt. Wir sollten sie überzeugen davon, dass jeder, der es kann, sich auch freiwillig impfen lässt.
Auch wenn dann die Impfquote im europäischen Vergleich sehr überschaubar bleibt und eine Herdenimmunität längst nicht erreichbar wird?
Wir glauben, dass durch eine bessere Informations- und Aufklärungskampagne wir weiter wären. Vor allen Dingen die schleppende Bereitstellung von Impfstoffen zu Beginn des Jahres war ja das Tragische. Als die Menschen wollten, gab es nicht genug Impfstoff. Und als es genug Impfstoff gab, da war der Enthusiasmus schon nach unten gegangen. Und dann die Frage, warum kam Minister Spahn nicht früher? Wir haben ihm das im Parlament ja auch diese Frage gestellt, auf die Idee, prominente Fußballerinnen und Fußballer, Schauspielerinnen und Schauspieler und vor allen Dingen für die jüngeren Social Media Influencer zu gewinnen, die fürs Impfen werben.
Wenn Sie den Gesundheitsminister Spahn ansprechen, der ja in erster Linie von seinem Job her für die Corona-Politik verantwortlich zeichnet, wie würden Sie seine Corona-Bilanz bewerten?
Wir sind nicht zufrieden, allen Unkenrufen zum Trotz, denn holpriger Start der Corona-Warn-App, die Digitalisierung der Gesundheitsämter, die fehlenden Testergebnisse als Push-Nachrichten, Reiserückkehrmanagement letztes Jahr, dieses Jahr wieder ein Desaster und dann zum Beispiel die Abkehr von der Inzidenz als Kennwert und der Übergang zur einzigen Kennwert Hospitalisierungsquote. Wir haben schon im Januar gefordert, dass es einen dynamischen Faktor gibt, der mehrere Kennzahlen beinhaltet und fragen uns, warum der Minister Spahn da nicht Fachleute an den Tisch geholt hat und eine Lösung rechtzeitig erarbeitet hat. Also aus unserer Sicht ist die Bilanz nicht so gut, wie er selber darstellt.
Es gibt Corona-Leugner und Impfverweigerer aus ideologischen Gründen. Halten Sie es für möglich, mit denen wieder oder überhaupt ins Gespräch zu kommen?
Wir haben als Freie Demokraten vor allen Dingen Wert darauf gelegt, dass die Pandemie mit liberalen rechtsstaatlichen Mitteln verteidigt wird und dass die Maßnahmen verhältnismäßig sind. Etwa die Bundesnotbremse haben wir abgelehnt, weil sie nicht verhältnismäßig ist. Und ich glaube, dass das die Grundlage ist, um die Skeptiker zu überzeugen. Ich denke, Zwang, staatlicher Zwang ist nicht der richtige Weg. Impfen und testen, die 3G-Regel, ist der richtige Weg. Denn auch von Geimpften kann in Zukunft eine Infektionsgefahr ausgehen. Deshalb müssen wir auch testen.
Wir haben inzwischen sehr viele Fragen von SWR1-Hörerinnen und Hörer reinbekommen und werden versuchen, die zu beantworten. Herr Theurer, Martin Langer aus Karlsruhe fragt, warum soll ich eine Partei wählen, die wie 2017 den Schwanz einzieht, wenn es darum geht, Regierungsverantwortung zu übernehmen?
Man hat uns jahrelang ja vorgeworfen, dass wir in Regierungen gehen, ohne Inhalte umzusetzen. Jetzt waren wir konsequent und sind nicht reingegangen. Also wir werben für eine starke Stimme der sozialen Marktwirtschaft und der Freiheitsrechte und wollen dann möglichst viele Inhalte umsetzen, zum Beispiel Technologieoffenheit. Gerade in Karlsruhe haben wir ja zum Beispiel die Raffinerie Miro, die stellt synthetische Kraftstoffe her. Mit denen kann man den Verbrennungsmotor zukunftsfähig machen und damit zigtausende Arbeitsplätze in Baden-Württemberg sichern.
Vor diesem Hintergrund fragt Vincent Bellemann, käme es aus Ihrer Sicht in Frage, dass sich FDP und Grüne nach der Wahl zusammentun, sich auf eine gemeinsame Agenda einigen und dann den passenden Partner suchen, also entweder die Union oder die SPD?
Also ich persönlich bin für frühe Gespräche zwischen Grünen und FDP und in diesem Jahr jährt sich ja auch zum 50. Mal die Freiburger Thesen. Da hat die FDP als erste Partei die Umweltpolitik in das Programm aufgenommen. Ich meine, es wäre spannend, wenn wir als FDP die Technologieoffenheit und die marktwirtschaftlichen Instrumente zur Erreichung des Klimaschutzes einbringen. Und da könnte mit den Grünen schon was gemeinsam gehen und dann müssen wir gucken, mit welchem Partner man das umsetzen kann.
Also gestern gab es da noch eine Meldung, wenn ich mich richtig erinnere, dass sich Baerbock und Scholz schon darauf verständigt haben, der FDP bei möglichen Verhandlungen Zugeständnisse zu machen, Beispiel Komplettabschaffung des Soli oder Verzicht auf die Vermögenssteuer.
Ja, heute hat dann Frau Baerbock wieder angekündigt, sie wolle mit den Ländern sprechen, um die Vermögensteuer einzuführen. Wir warnen vor einer Vermögensteuer. Wir werden eine Vermögensteuer auch nicht mitmachen, weil sie ist eine Substanzsteuer. Sie treibt den Mittelstand aus dem Land, denn das Vermögen des Mittelstandes steckt in den Maschinen. Und im Übrigen ist der Erhebungsaufwand immens bei der Vermögensteuer. Also wir lehnen die ab. Und es müsste schon ein Zugeständnis natürlich von Partnern sein, dass sie akzeptieren keine neuen Steuern und keine Erhöhungen von Steuern, sondern Steuerentlastungen.
Apropos Steuer, Wirtschaft, Finanzen. Viele Hörer fragen, Hörerinnen und Hörer fragen, will die FDP noch mehr Liberalisierung für eine Wirtschaft, die für Bankenskandale, Wirecard, was auch immer steht?
Also bei Wirecard und bei Bankenskandalen haben wir ein Staatsversagen, weil die Aufsicht nicht funktioniert hat. Die Wirtschaft braucht einen Ordnungsrahmen. Aber wenn behauptet wird, wir könnten uns Steuersenkungen nicht leisten, halten wir entgegen und sagen, wir können es uns nicht leisten, dass insbesondere der Mittelstand nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Die USA, Großbritannien, Frankreich, selbst Italien haben die Unternehmenssteuern gesenkt. Wir müssen da in Deutschland nachziehen, damit der Standort weiterhin attraktiv bleibt. Daran hängen Lebenschancen und Arbeitsplätze.
Da machen allerdings einige Hörer ein großes Fragezeichen dahinter, weil sie sagen, also Corona wird uns noch viele, viele Milliarden kosten. Irgendwann werden die Rechnungen präsentiert werden. Und die FDP will Steuererleichterungen. Das ist die Quadratur des Kreises.
Das ist es natürlich, aber wir haben gerade in den Nachrichten gehört, dass die Wachstumserwartungen in Deutschland nach unten korrigiert werden. In der Aufholjagd sind andere Länder in Europa, Großbritannien, Frankreich, Spanien, mit besserem Wachstum unterwegs, die USA sowieso und auch China. Das heißt, entlasten, entfesseln, investieren ist notwendig, um auf den Wachstumspfad zu kommen. Und es wird ja vergessen, dass die FDP konkrete Vorschläge gemacht hat, wie man den Staat natürlich auch in der Aufgabenkritik bei den Ausgaben etwas schlanker oder effizienter, optimaler aufstellen kann.
Sehr viele Fragen haben wir reinbekommen von SWR1-Hörerinnen und Hörer. Was Corona angeht, eine Spaltung, man kann es nicht anders sagen, zwischen denen, die die Impfung für richtig und notwendig und selbstverständlich halten und die andere Fraktion, die eben ganz große Fragezeichen hat, ob das mit dieser Impfung überhaupt sinnvoll, richtig und notwendig ist. Und eine Hörerin, die versucht, das zusammenzubringen, insofern, dass sie sagt, wir können doch eigentlich ein Stück weit auch stolz darauf sein, dass jetzt in den unterschiedlichen Ländern so viele verschiedene Impfstoffe produziert wurden, die ganz offensichtlich und augenscheinlich wirken.
Darauf können wir stolz sein, insbesondere darauf, dass wesentliche Beiträge zu der neuen mRNA-Technologie aus Deutschland kommen. CureVac in Tübingen hat da die Grundlage gelegt, war aber mit dem Impfstoff nicht erfolgreich. Das zeigt, dass es keine Garantie dafür gibt, dass eine Entwicklung in der pharmazeutischen, biotechnischen Industrie auch zum Erfolg führt. Aber mit BioNTech sind wir natürlich ganz vorne mit dabei. Was ich schade finde, ist, dass wir es in Deutschland alleine nicht geschafft haben, ohne US-amerikanischen großen Pharma-Riesen das Ganze dann zu produzieren. Ja. Also wir waren mal die Apotheke der Welt, das sollten wir dringend wieder werden.
Dann gibt es einige Hörer, die Frage stellen, wobei die Frage dann schon eher in Richtung Feststellung geht, ob die FDP eigentlich immer noch die klassische Klientelpartei ist für die Gut- und für die Besserverdienenden.
Absolut nicht. Wir wollen Leistungsgerechtigkeit, wir wollen Lebenschancen und vor allen Dingen auch das Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft. Aber ganz klar ist auch, wir sind auch ein Anwalt der kleinen und mittleren Betriebe, 99,6% und auch 60% der Arbeits- und Ausbildungsplätze. Und wir haben den Eindruck, dass die sehr häufig in der Debatte vergessen werden. Also da geht es nicht um Unternehmer oder Unternehmen, sondern da geht es um Menschen, Arbeitsplätze und Lebenschancen.
Wobei also in der öffentlichen Wahrnehmung die FDP jetzt nicht als eine Partei der sozial Schwachen erscheint.
Ja, aber wir setzen uns natürlich zum Beispiel auch dafür ein, dass Grundsicherungsempfänger von jedem Euro, den sie dazu verdienen, mehr behalten dürfen. Da ist ja die Transferentzugsrate so, dass 70, 80, 90, in manchen Fällen sogar 100% des Zuverdienstes abgegeben werden müssen. Wir haben mit dem liberalen Bürgergeld ganz konkrete Vorschläge gemacht, wie man diesen Menschen helfen kann, in den regulären Arbeitsmarkt zurückzukehren. Also die Sozialpolitik der FDP, die wird mir in der Öffentlichkeit nicht genug gewürdigt.
Frank Winter stellt fest, dass er eigentlich inzwischen für ein Tempolimit 130 km/h deshalb ist, weil dieses aggressive Fahren in Deutschland ihm auf den Keks geht und wenn er in Italien, Frankreich, wo auch immer unterwegs ist, das deutlich entspannter ist. Können Sie das nachvollziehen und sind Sie deshalb auch für ein Tempolimit, Herr Theurer?
Die Verkehrsstatistik zeigt, dass Länder mit einem allgemeinen Tempolimit auf Autobahnen nicht besser abschneiden, also nicht weniger Verkehrstote auf Autobahnen haben als wir. Vor dem Hintergrund sagen wir, ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen lehnen wir ab. Was wir allerdings wollen, ist, dass die Kommunen gestärkt werden, im Innerortsverkehr selber festzulegen, wie das Tempo dort ist.
Aber Herr Theurer, wenn ich da eine kleine Anmerkung machen darf, also wenn ich von der Schweiz aus dann auf die A81 Richtung Stuttgart fahre, da gibt es schon deutliche Aggressionsunterschiede zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik?
Ja, ich beziehe mich jetzt auf die Zahlen und vor dem Hintergrund glauben wir, ein allgemeines Tempolimit ist nicht der richtige Weg. Im Übrigen haben wir ja glücklicherweise durch technischen Fortschritt in den Automobilen mit dafür gesorgt, dass es eben weniger Verkehrstote und Schwerverletzte gibt.
Dieses ist nicht Ihr erster Wahlkampf, Herr Theurer. Wenn Sie diesen Wahlkampf des Jahres 2021 vergleichen mit Wahlkämpfen von früher, gibt es da wesentliche Unterschiede inzwischen?
Ja, absolut. Einfach die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass klassische Formate eben mit 1000 Leuten wie vor 4 Jahren mit Christian Lindner und mir im Kastell hier in Stuttgart so nicht möglich sind. Wir sind ja heute dann am Kronprinzplatz im Freien und am Friedrichplatz in Karlsruhe. Da bin ich mal gespannt, wie es dann da sein wird. Aber gerade so der Austausch auch mit Bürgerinnen und Bürgern in einer Veranstaltung, in einem Raum, wo man ruhig reden kann, wo man auch Fragen beantworten kann, das fehlt.
Ansonsten die alte klassische Wahlwerbung mit den Plakaten an den Straßen und in den Städten gibt es nach wie vor. Gibt es eigentlich auch noch diesen Häuserwahlkampf, wo Politiker mit einer Rose in der Hand an fremden Klingeln drücken?
Also mit der Rose stand ich in der Waldstadt in Karlsruhe am Infostand, aber an den Haushalten ist man vorsichtig. Man möchte gerade in der Corona-Pandemie auch nicht zu nahe kommen. Abstand ist zentral wichtig.
Also unabhängig jetzt von Corona und dem notwendigen
Abstand. Das gibt es auch, natürlich klar. Also Plakate sind wichtiger geworden als früher.
Bringt das was?
Auf jeden Fall. Präsenz, wenn wir in Wohngebieten sind und Menschen uns sehen mit dem Wahlmobil, dann kommen sie auch auf uns zu und stellen Fragen.
Wie wichtig sind inzwischen die sozialen Medien?
Die sind viel, viel wichtiger geworden. Die Formate erleichtern natürlich auch den Zugang, aber es ist auch was anderes, weil man kann die Körpersprache, die man so in einem Saal oder im persönlichen Gespräch ja dann aufnimmt, an der Kamera oft nicht ganz so wahrnehmen.
Wie ist es dann für Sie? Sie haben ja gerade, als die Musik lief, gesagt, Sie hatten jetzt gestern oder vorgestern so eine Geschichte mit einem Influencer. Was ist da passiert?
Da hatte ich einfach ein Insta-Live mit einem Influencer, den ich vorher nie getroffen hatte und da haben wir uns gleich geduzt und uns unterhalten. Also ja, soziale Medien sind natürlich auch ein tolles, niederschwelliges Angebot, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen.
Wie viele Klicks hat es gegeben?
Also ich glaube, es waren über 400 Teilnehmer, die doch recht lang da dabei geblieben sind. Das Gespräch ging 45 Minuten ohne Musikeinspielung. Also da muss man schon gucken, dass man die Zuhörerinnen und Zuhörer bei der Stange hält.
Ansonsten stellen eigentlich alle Sozialforscher fest, dass Hass und Hetze im Netz zugenommen haben. Stellen Sie oder haben Sie das ganz persönlich auch festgestellt?
Das gab es natürlich auch schon früher, aber klar, Shitstorms, je nachdem, was man sagt, hat man und bekommt, wird dann im Prinzip fast zugemüllt, auch mit Beschimpfung, mit üblen Beschimpfungen.
Haben Sie schon mal einen Shitstorm erlebt?
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch schon Strafanzeigen gestellt, weil ich Morddrohungen bekommen habe. Zu Zeiten des Oberbürgermeister-Daseins, aber auch später.
Morddrohungen in welchem Zusammenhang zuletzt, wenn ich fragen darf?
Also die Morddrohungen, die ich da bekommen habe, waren Beschimpfungen im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit der rechtsextremen AfD.
Das bedeutet dann, die Staatsanwaltschaft ermittelt, mit welchem Ergebnis in diesem Fall?
Naja, in dem Fall war es eine ganz eindeutige Morddrohung, aber am Ende konnte man den Urheber nicht ermitteln, weil die IP-Adresse von 20.000 Menschen benutzt wurde. Da habe ich mich dann auch gefragt, wie schlagkräftig sind unsere Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung zum Beispiel von Internetkriminalität.
Wir haben ansatzweise über die Kluft in dieser Gesellschaft gesprochen, über Hass und Hetze und auch über Gewalt und Gewaltandrohung. Das haben Sie auch schon in Ihrer Zeit als Oberbürgermeister in Horb erlebt. In welchem Zusammenhang damals?
Na, ich hatte mehrfach Drohungen bis hin zu Morddrohungen und Personenschutz. Einmal im Zusammenhang mit einer Skinhead-Kneipe, die international besucht wurde, die wir dann schließen konnten. Und in anderem Zusammenhang mit meiner Tätigkeit als Vorsitzender des Vereins ehemalige Synagoge Rexingen. Ich war damals schockiert, welches Ausmaß an Antisemitismus in unserer Gesellschaft noch vorhanden ist. Mhm. Allerdings muss man auch positiv sagen, die breite Mehrheit der demokratischen Gesellschaft steht klar zu unseren Grundwerten von Weltoffenheit und Toleranz.
Wie nehmen Sie Antisemitismus aktuell wahr?
Ich stelle immer wieder fest, dass es diesen Antisemitismus gibt im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien. Aber was ich vor allen Dingen ganz schlimm finde, ist, dass man in einem Regionalzug, wie es mir passiert ist, in Berlin, als ich eine FAZ gelesen habe, angesprochen wurde, es sei eine jüdische Zeitung und ich dann widersprochen habe und sagte, also haben Sie was gegen Juden? Und dann anschließend Mitfahrende, Mitreisende sagten, Mensch, Sie haben Mut. Und ja, ich habe auch schon Menschen getroffen, die bei solchen Situationen offensichtlich zusammengeschlagen worden sind. Ich habe keine Sekunde damals drüber nachgedacht, zu widersprechen. Und ich meine, solche Zivilcourage ist notwendig. Schlimm genug, dass Menschen da dafür angegriffen werden.
Zivilcourage ist das eine. Das andere ist natürlich ein Staat, der dafür zu sorgen hat, seine Bürger bei Angriffen solcher Art zu schützen. Passiert das ausreichend?
Wir dürfen da auf jeden Fall nicht wegsehen. Wir sind der Meinung, dass die Zersplitterung der Verfassungsschutzbehörden aufgehoben werden muss. Und der Untersuchungsausschuss zum Beispiel Breitscheidplatz hat ergeben, dass es hier Schwächen gibt. Hier muss dringend reformiert werden. Wir dürfen also da nicht wegschauen, egal ob das Rechtsextremismus ist, Linksextremismus oder Fundamentalismus. Die staatlichen Behörden müssen da neu aufgestellt werden.
Am Sonntag wird gewählt. Wie wird's ausgehen? Also vor dem Hintergrund, dass in diesen letzten 3-4 Tagen zwar noch was passieren kann, aber dass viele natürlich ihre Entscheidungen schon getroffen haben, beziehungsweise schon per Briefwahl abgestimmt haben.
Ich rechne mit einer langen Wahlnacht, auch aufgrund der Briefwahlunterlagen. Aber 40% der Menschen sind noch unentschieden. Deshalb werben wir als FDP eben auch bis zur letzten Minute für die Freiheitspartei und die Partei der sozialen Marktwirtschaft. Ich glaube, dass es dieses Mal ein spannendes Rennen wird. Und mein Ziel ist ja eine starke FDP, die Rot-Rot-Grün verhindert.
Also es wird eine Dreierkoalition nach menschlichem Ermessen geben. Mit welchem Kanzler?
Ich glaube, dass diese Frage offen ist, hängt auch davon ab, ob zum Beispiel Armin Laschet, auch wenn er nicht der stärksten Fraktion angehört, ein Gesprächsangebot an Grüne und FDP aussendet. Wir jedenfalls sind zu Gesprächen bereit. Es könnte aber auch im Übrigen, was ich schrecklich fände, eine Fortsetzung der Stillstands-GroKo geben mit anderen Vorzeichen rein rechnerisch. Also ich glaube, dass die Menschen gut beraten sind, jetzt nochmal genau die Wahlprogramme anzuschauen, denn sie können dieses Mal echt was bewegen.
Diese alten Animositäten und Feindschaften zwischen Grün und FDP, gibt es die noch oder ist man inzwischen möglicherweise auch hinter den Kulissen in einer Art Gespräch, um dann eben auch eine solche Koalition gemeinsam auf den Weg zu bringen?
Natürlich führen wir Gespräche mit allen Parteien des demokratischen Verfassungsbogens. Hier in Baden-Württemberg haben wir eine Regierung mit Grünen und SPD verhandelt. Ich würde sagen, es wird nicht leicht. Ich würde es wagen, aber meine Präferenz wäre ganz eindeutig eine Jamaika-Koalition. Aber eins ist klar, wer Marktwirtschaft und Freiheitsrechte will, der muss FDP wählen.
Das war Ihr Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,